Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Margret Flick. Es freut mich, dass Sie nun zur Sendung Höre Israel eingeschaltet haben. In dieser Sendung betrachten wir jeden Freitag die biblischen Texte des kommenden Sonntags. Es ist der 7. Sonntag der Osterzeit. Referent ist heute Regens Dr. Markus Hofmann vom Priesterseminar des Erzbistums Köln. Wir betrachten heute die zweite Lesung und das Evangelium für diesen Sonntag. Falls Sie, liebe Zuhörer, die Bibelstellen mitlesen möchten, dann schlagen Sie schon mal Ihre Bibel auf beim 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 13 bis 16. Ich wiederhole nochmal, der 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 13 bis 16. Und das Evangelium finden Sie beim Evangelisten Johannes im 17. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Evangelist Johannes, 17. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Und im weiteren Verlauf der Sendung sind Sie dann auch eingeladen, sich mit Ihren Gedanken mit einzubringen, mit dem, was Sie anspricht, was Ihnen zu den biblischen Texten eingefallen ist, aber auch mit dem, was Sie vielleicht nicht so richtig verstehen. Herr Regens wird dann gerne mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Jetzt begrüße ich aber erstmal unseren Referenten, Herrn Regens Dr. Markus Hofmann. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Frau Flick. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für diese Sendung. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, bitte ich Sie noch um ein Gebet.
Gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft. Erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. Nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Amen.
Amen. Jetzt schauen wir uns die beiden Bibelstellen genauer an. Es ist, wie gerade schon gesagt, die zweite Lesung aus dem 1. Petrusbrief im 4. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Soweit die Lesung, die zweite Lesung des kommenden Sonntags. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir betrachten das Evangelium des kommenden Sonntags in der Sendereihe Höre Israel. Mein Name ist Margret Flick und unser heutiger Referent ist Dr. Markus Hofmann aus Köln. Bevor er jetzt mit seinen Ausführungen beginnt, hören wir noch das Evangelium. Es ist das Evangelium nach Johannes aus dem 17. Kapitel, die Verse 1 bis 11a. Mit A ist der erste Teil des Satzes gemeint. Dies sagte Jesus, und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist dein, und was dein ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Soweit das Evangelium des kommenden Sonntags. Herr Regens, jetzt freuen wir uns auf Ihre Ausführungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, das Tagesgebet, das wir am Sonntag vor Pfingsten, also am 7. Ostersonntag in der Heiligen Messe beten, nimmt aus der zweiten Lesung und aus dem Evangelium ein Stichwort heraus, das sich wie ein roter Faden durch die Liturgie dieses Tages zieht. Das Gebet beginnt: Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Das Stichwort oder das Thema, unter das wir diesen Sonntag stellen können, lautet die Herrlichkeit Gottes. Der Messias, unser Erlöser Jesus Christus, lebt seit seiner Himmelfahrt in dieser Herrlichkeit Gottes. Dreimal spricht der Apostel Petrus in dem kurzen Abschnitt, den wir vorhin in der zweiten Lesung hörten, von dieser Herrlichkeit. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, schreibt der Apostel an die Christen seiner Zeit, aber auch an uns. Und fährt dann fort, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Diese zunächst unvermutete Verbindung, liebe Hörer, Leiden und Freude, begründet der Apostel dann näher und erklärt, wegen des Namens Christi beschimpft zu werden, also weil man zu Christus gehört, weil man ein Christ ist, das beinhaltet eine Seligkeit, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch, sagt der Apostel. Und am Ende des eben gehörten Abschnitts stellt der erste Papst, der selbst um Christi willen den Tod erlitten hat, fest: Wer leidet, weil er Christ ist, soll sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Die Märtyrer sind also zunächst und vor allem diejenigen, die Kontakt mit der Herrlichkeit Gottes haben. Über den ersten Märtyrer der Kirche wird in der Apostelgeschichte berichtet. Dort wird gesagt, Stephanus habe sterbend Christus gesehen. Es heißt dort, als Stephanus, erfüllt vom Heiligen Geist, zum Himmel emporblickte, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Im Evangelium des 7. Ostersonntags, das aus dem Schluss des sogenannten hohen priesterlichen Gebetes Jesu aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums genommen ist, in diesem Evangelium wendet sich Jesus an den himmlischen Vater. Er betet darin um die Einheit derer, die an ihn glauben. In den wenigen Versen, die wir gehört haben, ist allein 5-mal von der Herrlichkeit Gottes die Rede. Jesus spricht doch zum Vater: Vater, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Und wenige Zeilen später fährt er fort: Ich habe dich auf der Erde verherrlicht, und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast, Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Und schließlich stellt Jesus im Blick auf die Jünger fest, in ihnen bin ich verherrlicht. In den Versen, die auf das Evangelium des siebten Ostersonntags noch folgen, setzt sich dieses Thema noch weiter fort. Jesus spricht weiter zum himmlischen Vater und sagt, ich habe ihnen, den Jüngern, die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Und dann wieder im nächsten Satz, sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast vor der Erschaffung der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Herrlichkeit, die hier immer wieder genannt wird und aufleuchtet, das ist der Inbegriff seines Wesens und zugleich seine größte Gabe. Trotz dieser großen Bedeutung der Herrlichkeit Gottes stimmt es wohl, was das Schott-Messbuch in der Einleitung zum heutigen Sonntag schreibt. Herrlichkeit, heißt es da, ist für uns heute ein schwieriges Wort. Das stimmt wohl. Aber das darf, liebe Mitchristen, kein Grund sein, diesen Begriff zu meiden, sondern weil er für uns heute schwierig ist, ist es umso notwendiger, dass wir uns mit der dadurch bezeichneten Wirklichkeit beschäftigen. Dabei ist das deutsche Wort Herrlichkeit, auch wenn wir es heute seltener gebrauchen, schon sehr genau bei der Sache. Gottes Herrlichkeit ist die Wirklichkeit seines Herrseins, seiner Herrschaft über Erde und Himmel, das heißt über alle sichtbare und über alle unsichtbare Wirklichkeit. Der Name, den Gott Mose am brennenden Dornbusch geoffenbart hat, dieser Name, der zu Deutsch übersetzt lautet, ich bin der Ich Bin, er wird von den Juden aus Ehrfurcht bis heute nicht ausgesprochen. Stattdessen sagen sie im Hebräischen Adonai, das heißt Herr, im Griechischen Kyrios, das kennen wir etwa vom Kyrie der Heiligen Messe. Und im Neuen Testament gibt es zahlreiche Stellen, an denen Jesus in eben diesem Sinn Kyrios, Herr, genannt wird. Eine der ältesten Stellen im Neuen Testament ist ein Lied, ein Hymnus der frühen Christenheit, den wir im Brief an die Philipper finden. Dort wird besungen, dass der Vater Jesus einen ganz besonderen Namen verliehen hat, den Namen über allen anderen Namen, und dieser Name ist Herr, Kyrios, Adonai. Und bis heute ist der Titel Herr wohl eine der meistgebrauchten Weisen, Gott im Gebet anzusprechen. Wenn wir Jesus als Herr ansprechen, ihn im Gebet so bezeichnen, dann ist damit ausgedrückt, dass Jesus Christus wahrer Gott ist, dass er also die Fülle der Macht im Himmel und auf Erden besitzt.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir betrachten das Evangelium des kommenden Sonntags. Referent ist Dr. Markus Hofmann aus Köln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben vorhin bedacht, dass Jesus im Neuen Testament und im Gebet immer wieder als Herr bezeichnet wird. Bei dem Wort Herr und Herrschaft wäre es allerdings zu wenig, wenn wir nur an die souveräne Majestät Gottes und seine Überlegenheit über alles Geschaffene denken würden, sondern damit ist zugleich auch seine Fürsorge für die gemeint, die zu seinem Herrschaftsbereich gehören. Der Herr ist der, ich bin für euch da. Die Herrlichkeit Gottes ist also immer auch Ausdruck der Zuneigung zu seiner Schöpfung, besonders zu seinem Volk, das er schon im alten Bund seinen Augapfel nennt. Das, was mit der Herrlichkeit Gottes gemeint ist, kann man auch mit Machtglanz, mit Glorie oder mit Wucht übersetzen. Im hebräischen Wort für Herrlichkeit, Kabod, schwingt die Bedeutung schwer sein, Lasten noch deutlich mit. Gottes Herrlichkeit, so können wir sagen, ist sein unendliches Gewicht. Wir kennen ja die Redeweise vom Gewicht einer Person, die uns beeindruckt oder imponiert. Imponieren wiederum heißt wörtlich, sein Gewicht auf jemanden legen. Nicht umsonst heißt ja eine biblische Grundregel, wer Gott sieht als sterblicher Mensch, der muss sterben. Seine Wucht, sein Gewicht ist nicht auszuhalten. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Sie sollen hier gewiss nicht mit abgehobenen Überlegungen über verschiedene Wortbedeutungen gelangweilt werden. Aber nur, wenn wir uns diesen Hintergrund bewusst machen, ergibt sich mit überraschender Klarheit, was Jesu Worte im Abendmahlseil an seinem letzten Abend auf Erden mit seinen Jüngern vor seinem Tod eigentlich meinen. Die Herrlichkeit Gottes, die der Vater dem Sohn schon vor der Erschaffung der Welt, also seit Ewigkeit gegeben hatte, diese Wucht Gottes gibt Jesus an seine Jünger weiter. Sie erschlägt jetzt nicht mehr, sondern es ist eine sanfte Wucht, die an das leichte Säuseln von Gottes Erscheinung vor dem Prophet Elia erinnert. Mehr noch, es ist die ungeheure Kraft der freien Einheit und Einung, die zwischen dem Vater und dem Sohn herrscht. Diese gewaltige Kraft der Einheit soll die Jünger Jesu ganz einen. Denn durch die Kraft und Herrlichkeit, die Jesus den Jüngern gibt, sollen sie eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind. Die Herrlichkeit Gottes ist also ein anderer Name für die Macht seiner Liebe. Diese Liebesmacht aus dem Inneren der heiligsten Dreifaltigkeit teilt Jesus denen mit, die seine Jünger sind. Das ist die Kraft, aus der die Kirche lebt, aus der sie bei ihrem missionarischen Wirken schöpft. Und das ist die Kraft, die der Kirche ihr eigentliches Gewicht verleiht. Diese Herrlichkeit Gottes selbst, die in der Kirche trotz aller Sünden, trotz all des Versagens einzelner Glieder gegenwärtig bleibt, das ist der Grund, warum sie bis heute nicht untergegangen ist, obwohl sie doch schon so oft tot gesagt wurde und obwohl so viele einzelne ihrer Glieder auch schlecht gehandelt haben, ihr Wunden geschlagen haben. Die Herrlichkeit Gottes, das ist der Glanz, liebe Schwestern und Brüder, die sanfte Wucht, mit der wir in jedem Sakrament, das wir würdig empfangen, geschenkt werden. Die Herrlichkeit Gottes ist unser innerer Reichtum, unsere Würde als Kinder Gottes. Deshalb haben wir allen Grund, mit erhobenem Haupt, ja, mit Glanz und Gloria durchs Leben zu gehen. Das ist keineswegs ein Verstoß gegen die christliche Demut. Denn wir wissen, dass dieser Glanz, diese Würde Geschenk ist. Aber gerade deswegen haben wir allen Grund, wie die Gottesmutter Maria zu jubeln und zu sagen, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn er hat wirklich Großes, Herrliches an mir getan. Diese Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes macht unsere Schönheit in seinen Augen aus. Die Schönheit des geheimnisvollen Leibes Christi, den wir mit allen anderen Gliedern der Kirche bilden.
Gloria Deo,
Gloria Deo, Gloria.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Herrlichkeit Gottes, seine sanfte Wucht, die Macht seiner Liebe sind Ausdruck seiner Größe, an der er uns als seine Kinder teilhaben lässt. Diese Herrlichkeit, so sagten wir vorhin, macht unsere Schönheit in den Augen Gottes aus. Er erkennt sich in uns wieder und hat daran Freude, wie ein Vater oder eine Mutter sich darüber freuen, ihre Schönheit in ihren Kindern wiederzuerkennen. Die Herrlichkeit Gottes ist keine starre, unbewegliche Eigenschaft, sondern sie ist kraftvoll und dynamisch. Das heißt, sie möchte sich ausdrücken und auswirken. In der Lesung aus dem 1. Petrusbrief wurde dies schon angedeutet, wenn der Apostel dort den Geist Gottes als den Geist der Herrlichkeit bezeichnet, der auf den Christen ruht, die um des Namens Jesu willen beschimpft werden. Der Heilige Geist, der Geist der Herrlichkeit, der dem Täufling in der Stunde seiner geistlichen Geburt mitgeteilt wird, dieser Geist ist kraftvoll und lebendig. Er ist es, der uns antreibt, so zu handeln, dass in unserem Verhalten die Herrlichkeit Gottes erkennbar wird. Seine sanfte Wucht, seine Macht der Liebe drängt uns, so zu leben, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Der heilige Ignatius von Loyola hat dies zum Beispiel durch seinen Wahlspruch Omnia ad majorem Dei gloriam zum Ausdruck gebracht. Alles soll geschehen zur größeren Ehre, das heißt zur Verherrlichung Gottes. Alles, also nicht nur das, was in den Augen der Menschen großartig ist, zum Beispiel ein beeindruckendes Martyrium oder ein flammendes Bekenntnis in der Öffentlichkeit, dazu haben viele Christen gar nicht so ohne weiteres die Gelegenheit. Alles kann und soll zur Verherrlichung Gottes dienen, also auch das Kleine und das Alltägliche in unserem Leben. Dass ich morgens zum Beispiel zur festgesetzten Zeit aufstehe und nicht noch eine halbe Stunde länger liegen bleibe. Diese Überwindung kann ich Gott schenken, indem ich etwa ein kleines Stoßgebet beim Aufstehen spreche und ihm sage: Herr, alles an diesem Tag soll geschehen zu deiner größeren Ehre. Diese sogenannte gute Meinung am Morgen, sie setzt vor den ganzen Tag ein positives Vorzeichen, wie das Vorzeichen vor einer Klammer mit einer mathematischen Gleichung. Dieses Vorzeichen bestimmt den ganzen Inhalt dessen, was dann folgt. So kann die gute Meinung am Morgen beim Aufstehen den ganzen folgenden Tag auf Gott hin ausrichten. Das alles kostet keine 5 Sekunden Zeit. Ja, wenn ich dadurch wirklich pünktlich aufstehe, dann schenkt mir diese Haltung sogar Zeit. Eine solche Orientierung meines Lebens, auch und gerade in Kleinigkeiten, kann ich dann im Laufe des Tages weiter fortsetzen. Es gibt nichts Gutes und nichts scheinbar noch so Belangloses, das ich nicht in ähnlicher Weise wie das morgendliche Aufstehen auf Gott hin, auf seine Verherrlichung ausrichten könnte. Den Weg zu meinem Arbeitsplatz zum Beispiel kann ich als lästige Pflicht erdulden. Und wenn ich dann im Stau stehe oder auf eine Straßenbahn warten muss, kann ich den Ärger spüren und irgendwie damit versuchen, klarzukommen. Oder ich kann genau dies als kleine Gabe an Gott veredeln und sozusagen aus dem sauren Saft solcher Ereignisse etwas Gutes, bildlich gesprochen, Limonade werden lassen. Kardinal Meißner hat dies einmal folgendermaßen erklärt: Anstatt sich bei einer roten Ampel zu ärgern, wenn man mit dem Auto davor steht, ist es viel sinnvoller, ein kleines Gebet zum Heiligen Geist zu sprechen. Die liturgische Farbe des Heiligen Geistes ist ja rot. Und zum Beispiel zu beten: Komm, Heiliger Geist. Auf diese Weise habe ich die ohnehin nicht zu vermeidende Wartezeit umgewandelt in eine fruchtbare Zeit. Ich habe aus dieser Zitrone des Wartenmüssens Limonade gemacht. Natürlich sind das nur sehr bescheidene Beispiele. Sie hören sich für den einen oder anderen von Ihnen vielleicht sogar banal an. Aber wenn ich versuche, diese kleinen Schritte täglich zu setzen, dann komme ich vorwärts. Dann wächst in mir mehr und mehr die Bereitschaft und die Fähigkeit, auch dann als Christ erkennbar zu handeln, wenn es anspruchsvoller und schwieriger wird. Ein Sportler, der sich auf eine außergewöhnliche Herausforderung vorbereitet, auch er fängt mit kleinen Aufwärm- und Lockerungsübungen an. Wenn ich sofort eine gewaltige Anstrengung von mir verlange, dann ist die Gefahr für eine Zerrung oder eine andere Verletzung ziemlich groß. Ich bin also gut beraten, mit kleineren Dingen zu beginnen. Erinnern wir uns dabei an das Gleichnis Jesu von den Minen bzw. von den Talenten. Am Ende heißt es dort: Weil du im Kleinen zuverlässig gewesen bist, will ich dir nun Großes anvertrauen. Die großen Heiligen sind, abgesehen von Maria, nicht als solche Heilige auf die Welt gekommen, sondern die Gnade Gottes hat sie Schritt für Schritt zu der Größe hingeführt, zu der sie über viele kleine Schritte dann aufgestiegen sind. Einige von diesen Heiligen, wie zum Beispiel die heilige Therese vom Kinde Jesus aus Lisieux, sie haben eine wahre Meisterschaft darin entwickelt, durch das Gehen des kleinen Weges, durch solch kleine Schritte, zu einer gewaltigen Höhe zu gelangen. Dieses Ziel, die himmlische Herrlichkeit, ist für jeden Christen gleich. Darum sollten wir keine Zeit verlieren, mit den kleinen Schritten in unserem Leben Gott zu verherrlichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Herrlichkeit Gottes, die sanfte Wucht seiner Größe und die fürsorgende Kraft seiner Liebe, an der er uns Anteil schenkt, diese Schönheit, die wir erhalten und die uns in den Augen Gottes ansehnlich sein lässt, diese Gabe ist alles andere als abstrakt. Wir sind durch das Wort Gottes, das lebendig und kraftvoll ist wie ein zweischneidiges Schwert, aufgerufen, uns dieser Herrlichkeit zu erinnern und darüber zu freuen, mit ihr beschenkt zu sein. Danken wir dem Herrn dafür und antworten wir auf dieses Geschenk, indem wir alles in unserem Leben zu seiner größeren Ehre, zu seiner Verherrlichung tun. Dann dürfen wir mit großer Zuversicht das Schlussgebet des siebten Ostersonntags beten, das lautet: Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Ja, vielen Dank, Herr Regens, für Ihre Ausführungen zur zweiten Lesung und zum Evangelium des kommenden Sonntags. Schwester Eusebia hat uns erreicht. Grüß Gott, Schwester Eusebia.
Grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Regetz für diesen Vortrag. Ich habe nämlich, also das ist auch so mein Gebet auch in der Früh schon, dass ich sage, Heiland, dir zulieb, was jetzt kommt. Und das ist, also ich finde, das ist einfach, wenn man einen ganzen Tag so immer wieder sagt, Heiland, dir zulieb, oder halt, mein Gott, alles zu deiner größeren Ehre. Vergelt's Gott, Herr Regens.
Segne's Gott, Schwester Eusebia. Das ist, freut mich, dass Sie sich dadurch bestätigt sehen, denn das ist sehr gut, wenn Sie das schon so halten. Und vielleicht macht es auch dem einen oder anderen, der das jetzt hört, Mut, der vielleicht vorhin dachte, naja, klingt ein bisschen merkwürdig, aber wenn Sie das bestätigen aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass das geht und dass das eben auch Mut macht, einen Tag auch durchzustehen, der vielleicht nicht immer ganz leicht ist, dann ist das sehr wertvoll. Vergelt's Gott für Ihre Wortmeldung.
Und bei mir ist auch, ich habe viele Unfälle auch schon gehabt. Und das war immer mein erstes, also, dir zulieb, was jetzt kommt, dir zulieb.
Sehr gut.
Also vergelt's Gott.
Segne's Gott.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Das ist die Frau Schuster. Grüß Gott, Frau Schuster.
Grüß Gott. Guten Tag und einen guten Tag an Herrn Hoffmann.
Ja, grüß Gott, Frau Schuster.
Ich möchte beitragen, dass bei mir so ist, dass die Herrlichkeit Jesu ausstrahlt. Es ist manchmal wie Licht in einem.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gut nachvollziehen kann, dass für Menschen, die dafür empfänglich sind, die sensibel sind, etwas von dieser Herrlichkeit wahrnehmbar sein kann, wenn Gott dies schenkt. Die Herrlichkeit Gottes, die Jesus im Evangelium anspricht, ist ja normalerweise verborgen. Auch während des irdischen Lebens Jesu ist sie ja nur in besonderen Augenblicken aufgestrahlt, etwa auf dem Berg der Verklärung oder bei anderen Gelegenheiten. Aber wem Gott das schenkt, bei dem ist es durchaus möglich, dass als dieses Geschenk man etwas davon wahrnehmen kann.
Ja, okay. Gut, dann Dankeschön.
Ja, gerne.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Ja.
Ja, Herr Regens, Sie sprechen von der Herrlichkeit Gottes und der Herrlichkeit Gottes in der Kirche, in jedem von uns. Und eben, Sie haben es gerade schon angesprochen, ich denke an die Verklärung Jesu, also an die verborgene Herrlichkeit, die den Jüngern auf dem Berg offenbar wurde. Vermutlich haben die Jünger diese Herrlichkeit das erste Mal so wahrgenommen. Jetzt gehe ich einfach mal in Anlehnung an das Evangelium und das, was Sie gesagt haben, davon aus, dass in jedem Menschen so eine verborgene Herrlichkeit innewohnt, die man mit bloßen Augen halt nicht gewahr werden kann, aber die Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Also wenn wir, jeder von uns, eine Verklärung erleben dürften, ist es vielleicht möglich, dass dieser göttliche Anteil, diese Herrlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, durch Jesus sichtbar wird. Also genau darin liegt doch auch unsere Würde, oder wie sehen Sie das?
Ja, also vielleicht zunächst, wenn wir dem Johannesevangelium folgen, dann haben die Jünger die Herrlichkeit Jesu das erste Mal bei seinem ersten Wunder erkannt, in Kana. Da heißt es dann am Ende, damit hat Jesus sein erstes Zeichen, seine erste Machttat und die Jünger glaubten an ihn. Also, aber es ist jetzt müßig zu sagen, wann war das erste Mal, dass sie das im Präzise gesehen haben. Jedenfalls gibt es besondere Augenblicke im Leben Jesu, wie natürlich die Verklärung, wo das auch für die leiblichen Augen ganz sichtbar wurde, während das bei uns eben normalerweise verborgen ist. Und Sie haben recht, wenn wir einmal die Verklärung erlangen, und dazu sind wir ja alle berufen, dann wird das offenbar werden. Und das ist schon ein Teil der Freude der Heiligen, die jetzt schon im Himmel sind, dass sie auch nicht nur Gottes Herrlichkeit schauen dürfen, sondern natürlich auch in diesem Licht die Schönheit und den Anteil der Herrlichkeit der anderen, die schon in der Ewigkeit sind. Und wenn wir dann am jüngsten Tag auch mit dem verklärten Leib auferstehen dürfen, das, was die Gottesmutter und natürlich Jesus Christus an erster Stelle schon erlangt haben, dann gewinnt diese Herrlichkeit des verklärten, erlösten Menschen noch einmal eine neue Dimension und wird ein Teil unserer ewigen Freude sein. Aber jetzt hier auf Erden ist normalerweise zunächst nichts davon zu erkennen. Und deswegen bedarf es des Glaubens, wobei Gott uns natürlich durchaus auch immer wieder Hilfen gibt. Das ist zunächst das Wort Jesu, das wir im Evangelium hören. Und das sind dann auch unter Umständen eben besondere Ereignisse, mit denen er unseren Glauben unterstützt.
Ja, und im Tiefsten ist ja auch dann unsere Würde, die auf dieser Herrlichkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, begründet.
Richtig, wir sagen ja zu Recht, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Allerdings ist dieses Bild Gottes durch die Sünde verletzt. Es ist nicht völlig zerstört, aber die Schönheit, nach der wir ursprünglich einmal in Gottes Plan geschaffen worden sind, sie ist verwundet. Und durch die Taufe ist diese Schönheit wiederhergestellt und durch alle anderen Sakramente wird diese Schönheit sozusagen weitergeführt, vollendet Gott das Kunstwerk, das jeder einzelne Mensch darstellt, den er geschaffen und mit seiner Gnade dann eben mit dieser Schönheit wieder nach und nach versehen hat. Allerdings können wir natürlich diese Schönheit durch Sünde wiederum verlieren oder beeinträchtigen. Und deswegen ist es ein Leben lang unsere Aufgabe, eben das, was wir tun können, zu tun, diese kleinen Schritte, die ich etwa vorhin beispielsweise nannte, um die Absicht Gottes, seinen Plan und dann auch seine Freude, die er an uns hat, eben zu unterstützen.
Wir haben im Evangelium gehört, im Vers 3, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also erkennen bedeutet ja nach biblischem Verständnis nicht nur ein verstandesmäßigen Wissen, sondern eine tiefe und einzigartige Lebens- und Liebesbeziehung. Das heißt, das ewige Leben ist dann wesentlich Beziehung. An anderer Stelle sagt Jesus ja, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist ja ein wunderbares Bild, dieses gemeinsame Wohnen für diese Lebensgemeinschaft. Das ewige Leben ist also nicht irgendwann, sondern beginnt hier und jetzt in der Beziehung zu meinem Schöpfer?
Richtig, ganz genau. Denn jetzt schon sind wir, wenn wir durch die Taufe Tempel Gottes geworden sind und er in uns wohnt, bereits erfüllt von ihm. Und jede heilige Kommunion, jede Vereinigung mit Jesus Christus und damit immer auch durch ihn mit der heiligsten Dreifaltigkeit, ist eine Vertiefung dieser innigen Lebensbeziehung und Lebensgemeinschaft. Von daher können wir sagen, dass dieses ewige Leben, diese tiefe Beziehung zum dreifaltigen Gott bereits hier auf Erden beginnt. Ja?
Das heißt ja dann, dass Ewigkeit somit nicht vorrangig zeitlich zu verstehen ist, also irgendwann in Ewigkeit, sondern es ist eher eine Aussage über eine Qualität, nämlich die Beziehung zu Gott.
Das stimmt, das ist richtig. Von daher wäre es also falsch zu meinen, dass das ewige Leben etwas wäre, mit dem wir jetzt sozusagen außer der Hoffnung noch überhaupt nichts zu tun hätten. Allerdings tragen wir diesen kostbaren Schatz, wie es der Apostel einmal sagt, hier auf Erden in zerbrechlichen Gefäßen. Das heißt, wir können dieser Gemeinschaft mit Gott auch wieder verlustig gehen durch eine schwere Sünde. Und wir sind jetzt keineswegs schon sicher. Das ist anders, wenn wir nach unserem Tod in das ewige Leben dann endgültig eingehen dürfen, in die ewige Lebensgemeinschaft mit Gott, dann brauchen wir nicht mehr zu fürchten, diese verlieren zu können.
Das heißt es dann jetzt im Umkehrschluss, also ohne eine innige Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, gibt es kein ewiges Leben?
Das ist richtig. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir hier auf Erden selber dieses Geschenk wertschätzen, pflegen, weiterentwickeln und vertiefen und auch anderen Menschen davon Zeugnis geben. Natürlich hat Gott über die Wege, die wir kennen, die Sakramente, noch weitere Möglichkeiten, auch Menschen diese Gemeinschaft zu geben. Allerdings dann auf Wegen, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, die wir nicht kennen. Der sichere Weg, der uns bekannt gemacht ist und zu dessen Verkündigung uns Jesus als Kirche beauftragt und gesandt hat, das ist der sichere Weg, eben durch den Glauben, durch den Empfang der Sakramente, durch das Leben als Kind Gottes. Und was Gott mit den Menschen dann im Einzelnen konkret tut, wie er sich ihnen gegenüber verhält, die keine Möglichkeit gehabt haben, auf eine gute Weise mit der Verkündigung in Kontakt zu kommen, die Jesus also ohne eigene Schuld nicht kennengelernt haben, das ist dann etwas, worüber wir jetzt keine letzte Aussage machen können.
Also wenn wir in dieser engen Gemeinschaft mit Christus, mit dem Vater leben, ist das der Beginn des ewigen Lebens. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, dann leben wir ja mit dem Geist Christi, der in Liebe die Verbindung ist zwischen Vater und Sohn. Von dem her der Geist, von diesem Geist sagte Jesus, dass die Welt ihn nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht kennt. Sie haben ja auch das im ersten Petrusbrief angesprochen mit diesen Verfolgungen der Christen. Gibt es denn darum Christenverfolgungen, weil wir eben mit der Welt nicht eines Geistes sind?
Das ist der tiefste Grund für die Christenverfolgungen. Die können sich natürlich im Konkreten aus unterschiedlichen Motiven speisen. Der Apostel Petrus sagt ja ausdrücklich, wenn ihr leiden müsst, dann soll das nicht deswegen sein, weil ihr Mörder oder Diebe seid, weil ihr etwas Böses getan habt. Natürlich ist es so, wenn Christen etwas Unrechtes tun, dann trifft sie zunächst einmal Ablehnung zurecht. Die kann sich aber allerdings dann leicht auf die ganze Christenheit, auf die Kirche übertragen. Deswegen ist es in gewisser Weise umso schlimmer, wenn also Mitglieder der Kirche etwas Böses tun. Das ist dann in gewisser Weise noch schlimmer, als wenn das andere Menschen täten. Aber wenn wir versuchen, als Christen wirklich glaubwürdig zu leben, gut zu leben, die Weisungen des Herrn in der Bergpredigt zu befolgen, unsere Feinde auch zu lieben, dann wird das früher oder später immer leicht zu einer Provokation werden können, weil der Geist der Welt, wobei hier die Welt nicht einfach die geschaffene Welt ist, sondern die Welt, die unter der Macht des Fürsten dieser Welt steht, weil der Geist dieser Welt dem diametral entgegengesetzt ist. Und so ist ja auch Jesus Christus selbst abgelehnt worden, weil es sozusagen nicht auszuhalten war, wie gut er gewesen ist.
Ja, zurzeit werden ja 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Der Weltverfolgungsindex spricht von 50 Ländern, in denen Christen am meisten verfolgt werden. An oberster Stelle Nordkorea, dicht gefolgt von Somalia, Syrien und Pakistan. Das heißt, unsere Botschaft wird dann schon sehr ernst genommen, oder?
Ja, natürlich ist das keine Botschaft, die nur bedeutet, seid alle ein bisschen netter zueinander, dann gäbe es auch nicht diese Ablehnung, sondern wir können ja das ganze Weltgeschehen begreifen als ein Ringen zwischen Licht und Finsternis, als ein Drama, in dem es darum geht, letztlich zu Jesus Christus Stellung zu nehmen. Und das Böse und der Böse sind nach wie vor kraftvoll am Werk. Daran erinnert ja auch etwa Papst Franziskus immer wieder sehr deutlich und unvoreingenommen. Und wir wären naiv, wenn wir meinten, dass es eigentlich überhaupt nichts gäbe, wodurch das Evangelium auf Ablehnung stoßen würde. Wir sehen ja vom Anfang der Kirchengeschichte an, von Jesus selbst bis heute, Sie haben es erwähnt, dass es massiven Widerstand, Ablehnung und Verfolgung der frohen Botschaft und der Menschen, die ihr Leben nach ihr ausrichten, gibt. Das braucht uns deswegen auch nicht zu überraschen. Das wäre also auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es wäre naiv zu meinen, es käme irgendwann einmal die Zeit vor der Wiederkunft des Herrn, wo alles hier nur in Frieden wäre und der christliche Glaube keinerlei Ablehnung erfahren würde. Das ist unrealistisch.
Das heißt also, es ist eine innere Notwendigkeit, wer aus dem Geist Gottes lebt, dass er auch Verfolgung erleiden wird, früher oder später. Es geht auch ganz subtil. In unserem Breitengrad ist es ja eher ein bisschen subtiler, aber das ist eigentlich eine innere Notwendigkeit.
Es ist eine innere Notwendigkeit, die auch dann einerseits zu einer Scheidung der Geister führt, die aber andererseits gerade etwa auch in den Märtyrern natürlich auch eine heldenhafte Treue zu Christus hervorruft, die dann wieder der Bewunderung wert ist. Wenn wir etwa auf eine Person schauen wie auf den heiligen Maximilian Maria Kolbe, der dann im Konzentrationslager bereit war, freiwillig für einen Familienvater in den Hungerbunker zu gehen und der auf diese Weise mitten in der sozusagen in der Hölle auf Erden einen Akt der Liebe gesetzt hat, der nicht nur für ihn selbst bedeutsam war, sondern auch für die anderen Gefangenen. Es wird berichtet, dass das ganze KZ dort eine ganze Zeit lang anders fühlte und merkte, jetzt ist etwas geschehen, was hier die Gesetze, die sonst gelten, völlig außer Kraft setzt. Also die Scheidung der Geister, auch der Kampf gegen Christus, hat wiederum auch eine positive Seite, so wie das Kreuz des Herrn selbst, die massivste Form der Ablehnung, letztlich zu einem Instrument des Segens und des Heiles geworden ist, weswegen wir es verehren und etwa auch aufrichten.
Ja, vielen Dank, Herr Regens. Das Wort vom Kreuz soll das letzte Wort in dieser Sendung sein, das letzte Wort haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Regens-Hoffmann, für Ihre Auslegungen, für Ihren Gedanken zu den biblischen Texten. Wenn Sie, liebe Zuhörer, diese Sendung noch einmal hören oder an jemand verschenken möchten, dann können Sie einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Rufnummer 08323 967 120. Eine weitere Möglichkeit, um unsere Sendung nachzuhören, ist unser Podcast-Angebot, das Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.hore.org finden. Diese Angebote sind für Sie kostenlos. Wir sind jedoch für eine Spende zur Deckung unserer Unkosten dankbar. Das war die Sendung Höre Israel auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich sage Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir haben heute die Texte vom 7. Sonntag der Osterzeit betrachtet. Referent dieser Sendung war Regens Dr. Markus Hofmann vom Priesterseminar der Erzdiözese Köln. Herr Regens, vielen Dank nochmal. Ich bitte Sie nun um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen zum Abschluss der Sendung.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und ihres Bräutigams, des heiligen Josef, segne und behüte euch und alle, die euch am Herzen liegen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ihnen allen wünsche ich noch ein gesegnetes Wochenende und eine gute Vorbereitung auf den Sonntag. Es verabschiedet sich von Ihnen Margret Flick.